Ja, mehr als Dankbarkeit. Das war eigentlich der Titel. Ne? Nicht, Dankbarkeit ist nicht genug. Ach, mehr als Dankbarkeit. Und eigentlich hätte ich noch das Dankbarkeit, habe ich dann aber erst mir später gekommen, so mit Gänsefüßchen versehen. Mehr als Dankbarkeit. Wir nähern uns ja dem Erntedankfest und innerlich beschäftigt uns das so auch in dieser Zeit der Ernte. Und der Einschulung ist ja auch ein Grund zum Dank. Ne? Wenn es jetzt endlich losgeht, haben wir gemerkt beim Felix und auch bei anderen. Und der Text dazu, für die Bibel dabei haben, ich hoffe, es sind recht viele, haben ja gehört, auch die letzten Male ist gut, die Bibel dabei zu haben, um auch ein bisschen hin und her blättern zu können bei den ganzen Querverweisen. Lukas Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und es begab sich, als er, gemeint ist Jesus, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hinging, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Eine Karte gefunden, um uns das nochmal zu verdeutlichen, wo sich das abgespielt hat. Wir sehen also, er ging hin zwischen Galiläa und Samarien, so das Grenzgebiet zwischen den beiden Landschaften. Da musste er durch, um nach Jerusalem zu gelangen. Da geht es schon dann auf die letzte Lebenswoche Jesu zu, kurz vor der Kreuzigung. Er ist auf dem Weg eigentlich zur Kreuzigung, da zwischendurch an der Grenze. Es gibt Dinge, die kann man kaum erwarten, gerade wenn man jung ist. So. Also ich denke immer, bei Kindern ist es immer so, die können oft Dinge kaum erwarten. Ich konnte als Kind kaum erwarten, bis endlich Weihnachten war. Ich habe mich gefreut über diesen Adventskalender, wo man die Türchen aufmachen konnte. Und habe ich immer gezählt, nur noch 12 Tage, nur noch 7 Tage, bald ist es soweit. Oder der Geburtstag. Kaum schlafen konnte ich. Ich konnte es kaum erwarten, bis endlich die großen Ferien kamen. Ich konnte es kaum erwarten, bis ich endlich 1,70 Meter groß war. Das hat lange gedauert bei mir. Ich war immer der Kleinste in der Klasse. Na, der Zweitkleinste. Kinder wollen mehr. Das zeichnet Kinder aus. Wir schütteln als Erwachsene manchmal so ein bisschen den Kopf, was die alles mehr haben wollen. Aber insgeheim, glaube ich, bewundern wir manchmal die Kinder, dass sie so oft so eine Spannung in sich tragen, die uns abgeht, weil wir so erwachsen und so weise und so abgeklärt sind und uns auch über gar nichts mehr so richtig freuen können. Kinder haben nie genug. Und Jesus lobt ja die Kinder. Er sagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, zum Beispiel. So will Jesus uns auch haben, dass diese Spannung noch in uns drin ist. Was das mit dem Meer auf sich hat, das sagt uns diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Und der erste Punkt ist, er kann mehr tun. Jesus kann mehr tun, als wir je vermuten. Und das überall. Da waren die 10 Aussätzigen. Ich habe das schon einmal in einer Predigt beschrieben, was das bedeutet, Aussätziger zu sein. Also hier begegnet Jesus nicht eine Selbsthilfegruppe, die so dienstags nachmittags sich trifft, um über die Problematik ihrer Krankheit zu sprechen, sondern das war eine Notlebensgemeinschaft, denn sie waren ausgestoßen. Als sich die Hautkrankheit zeigte und es offenbar wurde, da mussten sie augenblicklich ihre Familien verlassen und mussten in die Wildnis hinaus. Dort fanden sie sich, eine Leidensgemeinschaft von 10 Menschen, die vollkommen ausgestoßen war. Und sie hören, dass Jesus seine Gegend verlässt. Er kommt aus Galiläa heraus, macht sich auf den Weg nach Jerusalem und er kommt tatsächlich durch ihre Gegend, dieses Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. Und sie rufen, lieber Rabbi Jesus, erbarm dich über uns. Aber nicht so laut, so das können Aussätzige nicht. Sie bringen so ein rasselndes Geräusch heraus, so ein heiseres Stöhnen vielleicht. Und sie tun das nicht, weil sie Heilung erwartet hätten, sondern erbarme dich über uns, das ist übersetzt für uns. Gib uns ein bisschen Kleingeld. Wir brauchen Kleingeld. Wir brauchen etwas zum Überleben, denn sie hatten ja alles verloren. Sie hatten keine Möglichkeiten mehr zu arbeiten. Sozialamt gab es auch nicht. Sie erwarteten Barmherzigkeit und Erbarmen ist in der orientalischen Sprache ein anderer Ausdruck für eine ordentliche Spende. Nicht etwa so ein Zehner, sondern ein richtiges 2-Euro-Stück, wo man richtig ein Brot für kaufen kann. Das erwarteten sie sich. Aber Jesus erhört diese Bitte nicht, sondern tut viel mehr. Und davon weiß auch der Apostel Paulus zu schreiben, aus Erfahrung heraus. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen. Dann geht es weiter. Also das kennzeichnet Jesus. Er hört manchmal unsere Bitten nicht, weil sie zu klein sind. Er gibt überschwänglich mehr, als wir überhaupt zu hoffen wagen. Typisch ist es, wir bitten um ein kleines bisschen, so im Rahmen menschlicher Möglichkeiten. Aber er gibt etwas Riesengroßes, etwas Himmelmäßiges. Typisch, wir erwarten den großen Durchbruch an bestimmten Orten, zu bestimmten Ereignissen, da wo man eben hingeht, wenn man so Erwartungen hat. Und da ereignet sich etwas, wir nennen das Event, ein Ereignis. Da muss es dann passieren. Ein magisches Denken schlummert doch in uns allen. Ich meine, so von der Theorie her sagen wir, klar, Gott kann überall und alles machen, aber dann, wenn es darauf ankommt, dann machen wir es doch an bestimmten Punkten fest. Er handelt, egal wo. Er handelt im Grenzgebiet zwischen Galiläa, das einen heidnischen Ruf hatte, und zu Samarien, das noch schlimmer als heidnisch war. Genau da. Da zeigt Jesus, dass ihm alle Macht gegeben ist. Wirklich alle Macht. Hauptsache Jesus ist da. Und wo er ist, da können jetzt Menschen rein werden und heil werden. Jesus ist da. Und er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist da. Er, der mehr tun kann, als wir erhoffen oder uns ausmalen können. Ich brauche die Nähe Jesu nicht mehr verzweifelt zu suchen, vielleicht in Jerusalem. Nein, das kann sich dort ereignen. Er ist da, er beugt sich zu denen, die echt nach ihm verlangen und die verlangen nach ihm. Aber wie, wenn auch ihr Köpfchen und ihr Herzchen nur so ganz, ganz klein ist. Aber sie verlangen nach ihm, überall, kein Ort. Und kein Haus ist ausgenommen. Er kann mehr tun, als wir je vermuten. Überall. Alle 10 wurden nach und nach heil auf dem Weg nach Jerusalem. Alle 10. Die Priester bestätigen das. Und sie brachten, wie es das Gesetz vorschrieb, im dritten Buch Mose nachzulesen, ihre Dankopfer. Im Tempel war der Ort des Dankes. Da hatte man seinen Dank zu bringen. Aber einer von ihnen, dem war das nicht genug. Einer von ihm, der dachte, mehr als Dankbarkeit ist jetzt angesagt, und er kehrte um zu Jesus. Als der so voller Jubel zu Jesus zurückgekommen ist, wollte er eigentlich wahrscheinlich immer bei Jesus bleiben. Das war das, was er im Sinn hatte. Denn er hatte etwas total Himmelmäßiges erlebt, etwas, was er nie zuvor erlebt hatte. Und Jesus, der gibt ihm die kalte Dusche. Geh hin, sagt er. Geh. Steh auf. Weil wo er jetzt hingeht, da geht irgendwie auch Jesus mit. Er ist erlebte Heilung in Person. Und das müssen seine Nachbarn sehen. Das muss sein Dorf erfahren. Jesus will alle Orte mit seiner Gegenwart erfüllen. Jesus kann auch da unsichtbar dabei sein, wo dieser Samariter dann hingeht nach der Begegnung mit Jesus. Das war wie ein Vorgeschmack für das, was Jesus dann über seine Jünger verfügte, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Geht ihr hin in alle Welt, erstmal nach Jerusalem, aber dann in Samarien und dann auch bis an alle Enden der Welt. Mal andersherum verstanden, weil Jesus alles Tage bei uns ist, die wir ihn erlebt haben. Wir haben ihn erlebt, stimmt's? Weil er bei uns ist, darum ist es nötig hinzugehen, dahin, wo er noch nicht ist. Sonst kommt er nicht überall hin und das wäre nicht gut. Wenn du diesen Sommer etwas mit Jesus erlebt hast, dann versuch nicht, dich an das Erlebte zu klammern und dich in dich selber zurückzuziehen, sondern dann geh hin. Denn Jesus hat etwas gebracht, was unbedingt und das Volk muss. Und wir können es weiterreichen. Doch was ist dieses Etwas, das unter das Volk unbedingt gebracht werden muss? Was ist es? Jesus hat den Glauben und die Dankbarkeit gebracht. Uns wird so viel alltäglich. Und das finde ich erschreckend. Dass wir jetzt inzwischen 64 Jahre Frieden haben. Dass sich kaum jemand unter uns noch an Krieg erinnern kann, selbst erlebten Krieg. Dass unser Herz regelmäßig schlägt, das weiß eigentlich nur einer zu schätzen, der damit Probleme hat. 3 Milliarden Mal im Schnitt, im ganzen Leben. Dass die Leber arbeitet. Dass wir so ein breites Bildungswesen haben, denn es sind ja nicht nur Eingeschulte hier, sondern es sind auch welche unter uns, die die Schule gewechselt haben und die einen Weg einschlagen, der besser ihren Voraussetzungen entspricht. Ich sehe den Ruben da oben zum Beispiel. Ich habe gerade an dich gedacht. Du wechselst die Schule. Ein breites Bildungswesen, ein differenziertes Gesundheitswesen. Toll ist das. Klar, ist ja auch so. Die meisten von uns sind dankbar, dass wir heute früh aufstehen konnten und dass wir zum Gottesdienst gehen konnten. In Freiheit. Dankbar. Na klar. Aber wie dankbar sind wir? Haben wir auch tatsächlich gedankt? Herr, danke, dass du diesen neuen Tag gemacht hast mit dem Sonnenschein und dass heute auch noch Gottesdienst ist. Ich habe die Geschichte gehört jetzt von jemand in einer Talkshow, der eigentlich gar nicht gläubig ist und der aber gefragt wurde, haben Sie denn eigentlich, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht gläubig, schon mal zu Gott gebetet? Und dann sagt er, ja, ich bin mal im Eis eingebrochen, war unterm Eis und da habe ich Gott zu Gott gerufen. Ein Kind ist beim Schlittschuhlaufen ins Eis eingebrochen. Ich sah das, ich bin hin, bin rein ins Wasser, bin dabei unter das Eis gekommen, habe es rausgezogen. Und da habe ich zu Gott geschrien, innerlich. Und dann ging die Geschichte weiter. Dann hat er das Kind rausgebracht und hat es den Eltern gebracht, triefnass, klitschenass, eiskalt. Und wisst ihr, was die Eltern gesagt haben? Danke. Einfach so. Danke. Das fand er eigenartig. Sind wir nicht auch manchmal so? Wir sagen Danke. Und das war's. Haben wir wirklich gedankt? Hat es uns Gott näher gebracht? Wie ist das mit unserer Dankbarkeit? Ist es eine Pflichtübung? Wie sagt man? Oh ja, erinnern wir uns an die Kindheit. Unsere Eltern haben es uns eingeschärft. Man sagt Danke für die Tafel Schokolade. Wie weit geht unsere Dankbarkeit? Den Bericht aus dem Lukas-Evangelium haben wir ganz schnell abgehakt, weil wir sofort merken, ja, das ist eine Riesendistanz zwischen diesen neuen Geheilten und uns. Ja, wir sagen ja Danke, wir beten auch vorm Essen so, zum Beispiel. Ja, da gehen wir sehr, sehr oberflächlich mit um. Dabei sind diese neuen eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich so. Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und da müssen wir uns ja vor Augen halten, da war ja noch gar nichts passiert. Er gibt ihnen keine Münze und er macht sie auch nicht heil. Er sagt nur, geht hin zu den Priestern, das ist alles. Die hätten ja sagen können, schöner Trick. Schöner Trick, der will uns loswerden. Es gibt keinen besseren Trick als den. Einfach mal wegschicken. Aber nicht mit uns. Da fallen wir nicht drauf rein, wir sind Realisten. Also Barmherzigkeit. Süßes oder Saures? Nein. Das wäre noch nicht einmal Unglaube gewesen, sondern das wäre Realismus gewesen. Denn wer aussätzig ist, das war klar, der blieb es im Normalfall. Und trotzdem machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem, hin zu den Priestern, genau wie Jesus es gesagt hat. Und als sie hingingen, da geschah es, dass sie rein wurden. Da war Jesus längst außer Sichtweite. Also stelle ich fest, sie hatten jedenfalls Glauben. Sie hatten Glauben. Jesus schafft Glauben. Das ist schon das erste Wunder in dieser Geschichte, noch bevor sie rein werden. Er weckt Vertrauen. Da kommt was rüber, sagen die Menschen manchmal beim Prediger. Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Die Welt ist voller Skepsis und Zurückhaltung, Enttäuschung. Aber wenn irgendwo plötzlich Zutrauen ist, dann ist das schon ein Wunder in dieser Welt. Dann hat Jesus das gebracht. Und nicht nur eine äußere Heilung hier. Er hat Glauben geweckt. Gar nicht so übel, die Neun. Da könnte sich mancher unter uns eine Scheibe abschneiden. Und ich finde nicht, dass wir als Gemeindeleitung 100% Glauben haben. Das glaube ich nicht. Das ist wirklich ganz schön gelobt. Okay, gut, Glauben haben sie. Aber Dankbarkeit, das ist doch Fehlanzeige, oder? Da ist doch gar nichts festzustellen hier. Kann man nicht sagen. Keiner behauptet, dass die neun anderen Geheilten undankbar gewesen wären. Das steht da nicht. Klar, dass sie auch Gott geehrt haben. Die sind ja zu den Priestern gegangen. Und da stand nicht nur im Programm, dass die Priester dann feststellen, okay, diese Menschen haben jetzt hier als rein zu gelten und sie sind wieder aufzunehmen in die Gemeinschaft der Menschen. Da waren dann auch Dankopfer und Gebete angesagt. Das gehörte mit zum Programm. Das stand mit auf dem Laufzettel, den man kriegte, wenn man da hinkam. Da kam man nicht drum herum. Da passten die Priester auf, das wäre auch natürlich unnatürlich gewesen, dann Gott nicht zu danken. Eben noch tot und jetzt darfst du leben. Okay, nach 20 Jahren verblasst das irgendwo, aber jetzt so von hier auf gleich, wer ist da nicht dankbar? Dass ich das noch erleben darf, hatte mich verabschiedet von meiner Familie und dachte, in dieser Welt werden wir uns nicht wiedersehen und jetzt stehe ich wieder auf der Matte. Lieber Gott, vielen, vielen Dank. Aber was ist dann das Besondere an dem Samariter? Tja, Jesus hat nicht nur den Glauben, sondern auch eine ganz besondere Art von Dankbarkeit gebracht. Jesus schafft Dankbarkeit. Und er hat es selber ganz unnachahmlich vorgemacht. Ich denke da an diese Geschichte wo die 5000 zusammen waren und es war kein Essen da. Und das habe ich jetzt ganz verkehrt gesagt. Natürlich war Essen da, weil da kam dieser kleine Junge. Und er brachte ihm 5 Brötchen und eine halbe Dose Fisch, mal so in unsere Sprache übersetzt. Und das hielt er alles in der Hand, Jesus. Das heißt, es war so wenig, es passte in eine Hand. Und da waren 5000 Leute. Und dann kommt der Höhepunkt dieser Geschichte, oder der erste Höhepunkt, nämlich, dass er Gott nicht anklagt, sondern dass er sagt, lieber Vater im Himmel, dass er nicht sagt, lieber Vater im Himmel, was bitte soll denn das sein? Nein, er sagt es. Es heißt, er sah auf den Himmel und dankte. Das ist Dankbarkeit. Also das ist mehr als Dankbarkeit. Das ist grandios. Die Dankbarkeit ist so bedeutend, die kann man gar nicht unterschätzen. Dankbarkeit, und das ist die Erkenntnis, die jetzt wichtig geworden ist, ist mehr als eine Höflichkeitsfloskel. Es ist mehr als etwas, das man sich irgendwie antrainieren sollte und das zum guten Ton und zur Höflichkeit gehört. Dankbarkeit ist die Hauptschlagader, die Menschen mit der Welt Gottes verbindet. Ich sage es nochmal ganz langsam. Dankbarkeit ist die Hauptschlagader, die die Menschen mit der Welt Gottes verbindet. Im Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wenn wir das einfach mal so nicht nur so überhören, diesen zweiten Satz, sondern den ernst nehmen. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Eben im Dankopfer. Damit die verstopfte Ader nicht verstopft bleibt, hat Jesus noch eine ganz andere Dimension der Dankbarkeit gebracht. Mehr als Ritual, mehr als Höflichkeit und Freundlichkeit. Die 9 waren angemessen dankbar, als sie die vorgeschriebenen Dankopfer gebracht haben. Lasst uns aber mehr wollen. Mehr Dankbarkeit. Mehr als Dankbarkeit, könnte man sagen. Was hatte der eine mehr entdeckt? Was hat er mehr begriffen als die 9? Ja, das heißt von ihm, er kehrte um zu Jesus. Er kehrte um. 2-mal wird es betont, er kehrte um. Völlig außer sich pries er Gott. Und er tat das mit lauter, unanständig lauter Stimme. Er war befreit davon, nur heiser röcheln zu können. Und seine neu gewonnene Stimme, die musste er gleich ausprobieren. Zum Lob Gottes. Und zu Jesu Füßen fiel er nieder auf den Bauch, längelang. Der Länge nach im Staub der Straße. Und er war nicht nur dankbar, er dankte ihm tatsächlich. Ihm ist klar geworden, bei Jesus sein und bei ihm Gott zu ehren, das ist genau das, was jetzt dran ist. Alles andere wäre weit unter dem, was angemessen wäre. Nicht im Tempel, nicht auf dem samaritanischen Nationalheiligtum Gerizim, ein Berg nördlich von Jerusalem. Das ist alles überholt. Das hat seine Zeit gehabt. Hier ist etwas Neues. Hier habe ich erlebt, hier ist das Fenster zum Himmel aufgegangen bei diesem Jesus. Das Fenster zum Himmel ist da, wo Jesus ist. Da hat es angefangen, was dann durch die Jahrtausende geht. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Anbetung ist Dankbarkeit. Anbetung ist mehr als Dankbarkeit. Anbetung ist Dankbarkeit hoch 2. Jesus fragt, hat sich sonst keiner gefunden, um Gott die Ehre zu geben? Da gibt man Gott die Ehre, wo man begreift, hier in Jesus ist der heilige Gott und unendlich barmherzige Gott mir nahe gewesen. Da muss ich hin. Und da hält mich jetzt nichts auf. Und das ist jetzt Priorität 1. Wenn ich Gott finden will, dann muss ich mich an Jesus halten. Wenn ich Gott gefunden habe, ihm danken will, dann muss ich mich an die Adresse Jesu wenden. Er ist das Fenster zum Himmel. Er ist die Tür zum Vater, sagt er selber. In seiner Nähe bekomme ich diese wahnsinnige Dankbarkeit, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn wahrnehme. Da werde ich zum Anbeter, gelang zur Erfüllung meines Lebens. Vergesst die anderen Wege. Dasselbe Thema hat Paulus in seinem Brief an die Philipper angeschlagen, im Kapitel 3. Er beschreibt seinen persönlichen Werdegang, wie er so eigentlich dahin gekommen ist, dass er ein Anbeter geworden ist, dass er also Jesus unbedingt haben will. Religiöse Tradition kannte er als frommer Jude bis zum Erbrechen. Und Hingabe an Gott hat er gelebt bis zur totalen Erschöpfung. Und das alles führte nicht zum Ziel, bis eines Tages ihm Jesus begegnete. Jesus kennen, das bringt's. Und so schreibt er, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Jesus gewinne und in ihm erfunden werde. Das sind starke Worte. Das ist mehr als Glaube, dass er helfen kann, dass er retten kann. Das ist mehr als gebührende, angemessene, respektable Dankbarkeit. So weit sind die 9 alle gegangen. Aber der 10., der hat Gott die Ehre gegeben. Einzelne haben es begriffen. Wo sind die anderen 90%? Die 90%, die auch echte Hilfe von Jesus gekriegt haben. Die 90%, bei denen Jesus Glauben und Dankbarkeit geweckt hat. Ihn anbeten heißt, ihm die Ehre geben. Nicht stehen bleiben bei dem, was ich von Gott habe, was ich benennen kann, vielleicht in einer Liste, sondern wo ich ihn wahrnehme, so wie er ist. Und mich an ihm freue, zu ihm umkehre, ihm die Ehre geben. Es muss doch mehr geben. Es kann mehr sein. Amen.